Deutschlandfunk. Der Tag.
Es begann mit Greta Thunberg in Schweden und ihren Schulstreiks fürs Klima und jetzt ist daraus eine globale Massenbewegung geworden. Weltweit wurde und wird heute gestreikt für mehr Klimaschutz, weil
die Leute, die sozusagen so große Autos fahren und so, die sind eigentlich nicht hier. Und sie reden auch darüber, dass die Umwelt so schlecht ist, aber sie tun nichts dagegen.
Aber stimmt das auch? Was genau wird eigentlich getan und wieso ist es politisch so schwer, was zu tun für mehr Klimaschutz? Darüber reden wir gleich. Doch zunächst der Horror von Christchurch, Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern nach dem rechten Terroranschlag.
Our thoughts and our prayers are with those who have been impacted today. Christchurch was the home of these victims.
Tja, was sind die Hintergründe und wie wachsam müssen wir hier in Deutschland sein? Das ist unser Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 15.03.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Mindestens 49 Menschen getötet, viele weitere schwer verletzt bei einem Überfall auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch. Einer der schrecklichsten Terroranschläge seit langem weltweit.
Our hearts just breaking for them. It's just so sad and it shouldn't happen in our country. They should be safe to pray.
Es ist so traurig, es bricht uns das Herz. So etwas sollte in unserem Land nicht passieren. Jeder Mensch sollte beim Beten sicher sein. Trauer, Mitgefühl, Fassungslosigkeit aller Orten, so wie bei dieser aufgewühlten Neuseeländerin. Das Motiv ganz offensichtlich Fremdenhass. Der mutmaßliche Täter, ein gebürtiger Australier, hatte zuvor im Internet ein rassistisches, rechtsextremes Manifest veröffentlicht. Hören wir die ebenfalls aufgewühlte sozialdemokratische Regierungschefin Jacinda Ardern.
We represent diversity. Kindness, compassion, a home for those who share our values. And those values, I can assure you, will not and cannot be shaken by this attack.
Und in der Tat, Neuseeland war bisher noch überhaupt nicht durch Fremden- oder Islamhass, überhaupt durch Terrorismus aufgefallen. Und ganz besonders verstörend an dieser Tat ist, dass der mutmaßliche Täter, komisch in diesem Zusammenhang überhaupt noch mutmaßlich zu sagen, also dass der mutmaßliche Täter das alles offenbar mit einer Art Helmkamera gefilmt hat, wie in einem Ego-Shooter-Computerspiel und dann live über Facebook übertragen. Markus Pindor, du bist unser sicherheitspolitischer Korrespondent und musst dich mit sowas von Berufswegen herumschlagen. Aber mal ehrlich, verschlägt es dir bei sowas nicht auch die Sprache?
Es verschlägt einem die Sprache, selbst wenn man es nur beschrieben bekommt. Es muss ein schreckliches Dokument sein. Ich habe es selbst nicht gesehen. Auf Facebook, Twitter und Instagram ist es alles rausgenommen und gesperrt, diese Accounts. Es gibt aber mehrere übereinstimmende Beschreibungen dieses Videos im Internet. Und die CNN-Korrespondentin Anna Corrin hat es beschrieben. Und zwar, wie der, das Video anfängt, wie der Mann im Auto zu einer bestimmten Musik hinfährt, zu der Moschee, dann dort aussteigt mit mehreren Waffen, Waffen holt aus dem Kofferraum, ganz ruhig geht in die Moschee und dann anfängt einfach zu schießen. Und er hört überhaupt nicht mehr auf. Er schießt und lädt nach und geht dann sogar noch wieder zurück zu seinem Auto, um eine andere Waffe zu holen oder mehr Munition, geht dann wieder hin, schießt Leute an, teilweise sind die nicht sofort tot. Er geht dann hin, tatsächlich stellt sich über sie und exekutiert sie, muss man sagen, mit einem Kopfschuss. Das ist ganz grauenvoll. Und dann sieht man auf diesem Video, wie er dann wieder in sein Auto steigt und losfährt und dann wohl zu der nächsten Moschee gefahren ist. Das ist also ein sehr, sehr verstörendes und schreckliches Dokument.
Du hast schon gesagt, Facebook, Twitter und die sozialen, die professionellen sozialen Kanäle haben das jetzt alles aus dem Internet entfernt. Kann man dennoch gewisse Vorwürfe machen, also Facebook und Twitter, dass sie eventuell zu spät reagiert haben, weil das wird ja wahrscheinlich nicht so einfach komplett getilgt werden können. Irgendwo werden solche Videos ja immer noch auftauchen.
Er hat dieses Video ja live gestreamt und dagegen kann man natürlich relativ wenig machen. Also es wurde sehr schnell, offensichtlich innerhalb weniger Stunden jedenfalls, darauf reagiert. Ich glaube, dass man da diesen Firmen jetzt keine größeren Vorwürfe machen kann. So kann man soziale Netzwerke einfach missbrauchen. Das kann passieren. Das muss man einfach sagen. Und auch das Manifest, was der Täter ins Internet gestellt hat, das hat er erst wenige Stunden, bevor er seine Tat begangen hat, für seine Anhänger ins Internet gestellt.
Dann schauen wir auf das sogenannte Manifest. Du hast es auch gelesen, hast es mir gesagt. Was ist darüber zu sagen? Was steht da genau drin?
Also das ist, wie soll ich sagen, ein sich selbst stilisierendes Dokument. Da ist vorne drauf, da ist ein Bild, da ist etwas von verantwortlicher Lebensführung und von Ökologie die Rede. Also es ist völlig verstörend. Dann kommt ein pathetisches Gedicht und dann kommt eine Art Selbstinterview dieses Mannes mit sich selbst, und wo er sich die Frage stellt, wer er denn sei. Und dann sagt er, er kommt aus einer armen Familie, er habe nie viel Interesse an Schulbildung gehabt. Er schildert das sozusagen mit einem gewissen Stolz auch, und er habe sich auch nie für die Universität interessiert. Und dann sagt er, beantwortet er die Frage, warum er denn diese Tat begangen habe. Und in diesem Zusammenhang, da kommen dann mehrere Themen einfach vor. Der erste schon im Titel, der Titel ist The Great Replacement, der große Austausch. Und das geht auf eine Verschwörungstheorie zurück, die aus Frankreich stammen soll, wonach die Bevölkerung in Europa durch muslimische Zuwanderer ersetzt werden soll. Und dieser Täter, dieser Mutmaßliche, der nennt auch den Massenmörder Anders Breivik als Vorbild, der ja 2011 aus ähnlichen Motiven in Norwegen 77 Menschen getötet hat. Zitat: Er wolle den Invasoren zeigen, dass unser Land niemals ihr Land werde und sie nie unser Volk ersetzen werden. Also, die Verschwörungstheorie ist da, diese Austauschtheorie ist da, das Topos der Invasoren ist da. Ein weiteres Topos, das immer wieder kommt in rechtsextremen Kreisen, ist das, dass man die niedrige Geburtenrate in westlichen Ländern kontrastiert mit der hohen Geburtenrate der islamischen sogenannten Invasoren. Und natürlich ein Topos, was auch immer auftaucht in allen Varianten, ist einfach Rache für alles Mögliche, für islamistische Anschläge der jüngsten Zeit bis hin zur Belagerung von Wien 1683 durch türkische Truppen und bis ins Mittelalter zu Karl Martell.
Dabei ist zu sagen, dass Neuseeland ja überhaupt gar keinen nennenswerten Anteil an Muslimen hat. Ich glaube, 50.000 insgesamt waren es.
Die letzte Zahl, die ich nachgeschaut habe, waren 30.000 Muslime leben in Neuseeland. Das ist also wirklich nicht viel. Neuseeland ist aber, das ist richtig, eine Gesellschaft, die auch immer wieder Flüchtlinge aufgenommen hat. Das ist in der Tat der Fall. Aber wie gesagt, die islamische Gemeinde ist sehr klein.
Du hast schon gesagt, er hat sich auf Anders Breivik, also auf den europäischen Attentäter in Norwegen, bezogen. Wir kennen diese Warnung vor Bevölkerungsaustausch ja hier gut. Auch in Deutschland, in rechten Kreisen, hört man das ja immer wieder. Oder Umvolkung ist dann auch so ein Wort. Also diese ganze auf Blut und Rasse beruhende Verständnis von Identität nimmt ja auch hier wieder zu. Müssen wir beim Blick nach rechts viel wachsamer sein?
Wir müssen auf jeden Fall weiterhin wachsam sein. Die Zahl rechtsextremistischer Straftaten und auch Gewalttaten ist zwar in den letzten Jahren zurückgegangen, seit 2015, wo sie auf einem recht hohen Niveau war. Das, wir erinnern uns, das ist auf der Höhe der Einwanderung über das Mittelmeer. Und ist seitdem zurückgegangen. Aber der Verfassungsschutz sagt auch, trotz des Rückgangs dieser Straf- und Gewalttaten sei die Gewaltbereitschaft in der rechtsextremistischen Szene nach wie vor hoch. Und sinkende Gewalttatenzahlen dürften nicht über das anhaltend hohe Gefährdungspotenzial hinwegtäuschen.
Aber man hört davon, der Verfassungsschutz hat das auf jeden Fall auf der Agenda. Es geht nicht nur um islamistischen Terror.
Es geht beileibe nicht nur um islamistischen Terror. Der Verfassungsschutz muss alle möglichen Extremisten auf dem Schirm haben und tut das auch immer wieder. Jüngst im Januar, am 15. Januar, ist ja bekannt gegeben worden, dass jetzt die Prüfung verschiedener AfD-nahe Organisationen wie der Flügel oder die Junge Alternative, dass die Prüfung abgeschlossen ist und man diese auch mit unter den Verdacht stellt, dass sie verfassungsfeindlich sei und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sich ausspreche. Und das sind beides Verdachtsfälle. Also das muss auch ausgeweitet werden, das ist schon klar.
Jetzt befürchtet man ja auch im Zuge jetzt dieses Videos, es geht ja immer auch um Nachahmungstäter, dass das eben auch wieder was auslöst. Vielleicht auch auf der anderen Seite. Hast du das Gefühl, dass die Polarisierung in den Extremen immer stärker zunimmt?
Die Extremisten schaukeln sich natürlich gegenseitig hoch in ihrer Gewalt und in dem Bezug aufeinander. Es wird da zum Beispiel interessant sein, auch die Frage in diesem Zusammenhang, ob dieser Täter ein Unterstützernetzwerk hatte. Solche Zellen sind allerdings oft, das haben sie mit islamistischen Zellen zum Beispiel gemeinsam, sind oft selbst radikalisiert, selbst motiviert und gehen selbstständig vor. Und auch die Vorgehensweise hier mit Bekennervideo, das kennen wir auch aus islamistischen Kreisen. Also die Vorgehensweise der gewalttätigen Extremisten ähnelt sich sehr. Das hat ja nun mit Politik nichts zu tun. Das ist einfach nur der pure Wille zur Gewalt oft.
Der Mann, dieser mutmaßliche Täter, war den Sicherheitsbehörden und auch sonst niemanden überhaupt nicht auf der Agenda. Der ist bisher auch gar nicht aufgefallen. Das war, um jetzt vielleicht wieder im Jargon zu bleiben, ein Schläfer, wenn man so möchte.
Er hat eine Zeit lang als Fitnesstrainer gearbeitet. Er hat seinen Schulabschluss gemacht vorher. Er ist dann umhergereist. Er ist dann nach Australien gereist, hat dort eine Zeit lang gelebt und ist für diesen Angriff nach Neuseeland gekommen. Er habe das ausgewählt, weil es so abgelegen sei und weil er habe zeigen wollen, dass selbst in den entlegensten Teilen der Welt eine, Zitat, Massenmigration gebe. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Die islamische Gemeinde in Neuseeland ist recht klein. 30.000 Menschen sind das insgesamt.
Tja, und jetzt hat er vor allen Dingen gezeigt, dass selbst in den entlegensten Teilen der Welt Terror gibt. Führt mich jetzt zur Frage, was können wir tun eigentlich als Gesellschaft?
Wir als Gesellschaft können sicherlich einfach mal in Erinnerung rufen, dass der politische Diskurs sich mäßigen sollte. Und da haben wir ja viele unschöne Beispiele, insbesondere aus einer jetzt im Bundestag vertretenen Partei, der AfD, in der immer wieder Vertreter zu extremer Wortwahl neigen. Und das ist allein schon ein Problem. Und dieses Topos zum Beispiel der Verschwörung der Eliten gegen das Volk, und in diesem Zusammenhang auch diese Umvolkungstheorie, das ist auch in der AfD gang und gäbe und bei Pegida. Und das muss man sicherlich einfach beobachten und dem aber auch im öffentlichen Diskurs widersprechen. Also extreme Sprache kann extremer Gewalt vorausgehen.
Das nehmen wir mit. Vielen Dank, Markus.
Dankeschön.
Diese jungen Leute gehen einfach am Freitag nicht zur Schule, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, weil, wissen wir alle, es passiert zu wenig. Wenn es so weitergeht, wird Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen und nicht nur Deutschland, weltweit hinken die Regierungen hinterher. Und deswegen sind heute auf der ganzen Welt, inspiriert von der Schwedin Greta Thunberg, Jugendliche auf die Straße gegangen. In Frankreich, Australien, den USA, Südafrika, Hongkong und so weiter und so fort. Was sagen die Politiker dazu?
Ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen.
Was wir hier erleben, ist eine Indoktrination. Quasi mit der Billigung der Lehrkräfte finden hier, ja, ich sag's jetzt mal, Schulschwänzeraktionen statt.
An der einen Stelle wird über Unterrichtsausfall geklagt und an anderer Stelle glauben Schülerinnen und Schüler jetzt Druck machen zu können, indem sie einfach die Schule dann schwänzen und demonstrieren.
Absurd, wie zum Teil die Debatten darauf reduziert werden mit Freitags ist doch Schulpflicht.
Also es sind wie immer alle Meinungen dabei. Heute im Bundestag hat es jedenfalls eine Aktuelle Stunde zum Thema gegeben. Meine Kollegin im Hauptstadtstudio, die sich um Umwelt- und Klimathemen kümmert, ist Barbara Schmidt-Matern. Jetzt ist sie bei mir in der Leitung. Hallo Barbara.
Hallo Philipp.
Wir haben gerade die unterschiedlichen Politikerstimmen gehört. Die einen sagen, toll, dieses politische Engagement, wie die Kanzlerin. Die anderen sagen, böse, böse Schulschwänzer. Also mal sind sie wohlwollend, mal streng. Aber es klingt irgendwie immer, als reden da Eltern mit Kindern. Nimmt die Politik die Bewegung wirklich ernst?
Naja, ich glaube, den Auftakt zu dieser Debatte, den hat ja der FDP-Chef Christian Lindner Anfang der Woche gemacht, als er sinngemäß sagte, wenn es um die Feinheiten, um die Details der Klimaschutzpolitik geht, etwa so etwas wie der Kohleausstieg oder wie viele Emissionen man nun konkret einspart, das sollte man doch, Zitat, den Profis überlassen. So hat Lindner es sinngemäß gesagt und damit dieser Diskussion ja nochmal ganz neuen Antrieb gegeben. Natürlich gibt es eine Haltung auf Seiten der Verantwortlichen, dass man sagt, wir sind die Handelnden, wir sind die Politik und ihr seid die Kinder. Aber die sogenannten Kinder, die spielen diesen Ball ja auch zurück, indem sie eben immer wieder auf ihren Protesten, auch heute Morgen wieder habe ich das gehört, als ich vor Ort war, eben sagen, ihr, die Politik, ihr seid jetzt daran, in der Pflicht zu handeln, denn es geht hier um unsere Zukunft. Und das haben übrigens auch die vielen, vielen Wissenschaftler, die jetzt diese Jugendlichen unterstützen, gesagt. Da gibt es ja jetzt so eine neue Bewegung, die hat sich hier am Dienstag in Berlin offiziell vorgestellt. Das sind die sogenannten Scientists for Future, also Wissenschaftler international in Deutschland dabei, zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen, der Arzt, den man aus dem Fernsehen kennt, aber auch Ranga Yogeshwar oder andere namentliche Wissenschaftler, auch hier vom sehr renommierten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die haben da alle unterschrieben. Die Wissenschaftler, also das ist das Fazit, unterstützen die Jugendlichen in ihrer Botschaft zu sagen, es muss jetzt was geschehen.
Also mit der Länge der Schulstreiks, das geht ja jetzt schon seit einigen Monaten, der Rückendeckung der Profis, gibt ja auch eine Bewegung Parents for Future, ich weiß nicht, wie wichtig die ist, kann man sagen, heute befasst sich ja der Bundestag mit der Aktuellen Stunde, kann man sagen, die Ernsthaftigkeit wächst zumindest.
Ja, ich glaube, dass insgesamt die Ernsthaftigkeit wächst, weil die Koalition, Union und SPD haben sich ja selber vorgenommen in ihrem Koalitionsvertrag, dass sie in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz verabschieden wollen. Es gibt auch völkerrechtliche internationale Verpflichtungen, die die Bundesregierung eingegangen ist. Nicht nur das Pariser Klimaschutzabkommen, sondern auch Verpflichtungen auf EU-Ebene. Es ist also nicht so, dass man einfach sagen kann, naja, wir machen jetzt mal ein bisschen Klimaschutz, sondern es gibt ganz klar festgelegte Ziele, wie jeder, meinetwegen Mitgliedstaat in der Europäischen Union, seinen CO2-Ausstoß drosseln und senken muss. Andernfalls drohen Strafzahlungen an die Europäische Union. Das hat also alles einen ganz, ganz handfesten Hintergrund. Und so gesehen ist die Bundesregierung in der Bringschuld. Dieses Klimaschutzgesetz liegt im Moment, muss man schon sagen, mehr oder weniger auf Eis. Es gibt einen ersten Entwurf, der im Kanzleramt liegt. Den hat die Bundesumweltministerin dort sozusagen eingereicht. Jetzt ist da gestern Abend beim Koalitionsausschuss so ein sogenanntes Klimakabinett nochmal ins Leben gerufen worden. Ja, da muss man jetzt halt sehen, ob die das wirklich alles schneller voranbringen können. Das wird etwa die Hälfte des Kabinetts, des Bundeskabinetts sein, das dann in diesem Klimakabinett sitzt. Also alle die Minister, die konkret mit CO2-Einsparungen zu tun haben. Andrea Nahles, die Partei- und Fraktionschefin der SPD, die sagt, dieses Klimakabinett, das werde das Ganze jetzt zur, damit werde das Ganze zur Chefsache jetzt gemacht. Aber es bleiben schon ein bisschen Bedenken übrig, wie effizient das jetzt wirklich ist.
Du sprichst da ja einen ganz wunden Punkt an. Die Umweltministerin, die federführend ist für CO2-Einsparung, Svenja Schulze von der SPD, die hat eben dieses Gesetz vorgelegt, das den Ressorts, ja, so wie ich es verstanden habe, mehr oder weniger freie Hand lässt. Bei der Einsparung von CO2, es werden nur Ziele festgelegt, aber
richtig, ja.
Die großen Klimasünder, das ist Landwirtschaft, Verkehr und dann eben CO2 bzw. dann Kraftwerke, Wirtschaftsministerium, also da muss eingesperrt werden, die sind alle unionsgeführt. Das heißt, die Union muss all diese unpopulären Maßnahmen am Ende verkaufen. Kann das denn funktionieren?
Naja, wie gesagt, die Bundesregierung als Ganzes ist ja in ihrem Koalitionsvertrag eine Verpflichtung eingegangen, indem man gesagt hat, wir bekennen uns zu den Klimaschutzzielen 2030, auch 2050. Also allein in den nächsten 11 Jahren müssen damit ein Großteil an den deutschen klimaschädlichen Treibhausgasen eingespart werden. Und du hast es schon richtig gesagt, dieser Klimaschutzgesetzentwurf von Svenja Schulze, der ist eben eine Art Rahmen, eine Art Vorgehensplan für jedes einzelne Ressort. Machen wir es mal fest am Verkehrsminister. Dem werden da Zahlen vorgeschlagen, wie viel CO2 er künftig einsparen muss in seinem Bereich der Verkehrspolitik, damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht. Wie Andreas Scheuer das macht, das bleibt aber ihm vorbehalten. Das ist also eigentlich genau das Gegenteil von Planwirtschaft, was jetzt vor allem die Unionsfraktion der Bundesumweltministerin Svenja Svenja Schulze immer wieder vorwirft, sondern das ist sozusagen ein Handlungsfaden. Das Gesetz ist eine Art Rahmen, doch die einzelnen Maßnahmen, dafür sind die einzelnen Minister verantwortlich. Und das ist auch etwas, wo ich vor allem aus der SPD höre, bei dieser Idee, Verantwortlichkeit für jeden Einzelnen jetzt zu benennen. Davon lassen wir uns nicht abbringen, höre ich von den Sozialdemokraten. Da muss das gesamte Kabinett jetzt dran. Und solange die Union keine Gegenvorschläge macht, wie sie denn denkt, dass man die Klimaschutzziele erreichen kann, solange hinkt die Argumentation der Unionsfraktion da etwas.
Aber es ist natürlich schon so, dass die Unionsministerien besonders in der Pflicht sind. Und bisher hört man ja tatsächlich, um mal beim Verkehrsministerium bei Andreas Scheuer zu sein, ja, relativ wenig. Wir haben jetzt die Diskussion alle mitbekommen mit Tempolimit und Ähnliches. Also viel kommt da ja bisher nicht.
Ja, bis Ende dieses Monats soll diese Kommission, es sind ja in mehreren Ministerien jetzt mehrere Kommissionen angesiedelt bzw. angedacht, die sich eben jeweils für ihr Ressort Gedanken machen sollen, wie viel CO2 man im jeweiligen Bereich einsparen kann. Und die entsprechend im Verkehrsministerium angesiedelte Kommission, die soll bis Ende März ihre Vorschläge vorlegen. Da muss man also noch ein bisschen abwarten. Das Landwirtschaftsministerium hat schon geliefert, aber die Zeit, die drängt eben, denn wir haben jetzt Anfang März, in wenigen Monaten kommt die Sommerpause, so ein Gesetzentwurf, bis der dann in der Ressortabstimmung ist, bis der durchs Parlament ist, das zieht sich ja alles hin und insofern ist der Zeitdruck einfach da.
Mhm. Siehst du denn konkret umsetzbare Maßnahmen, die tatsächlich realistischerweise dazu führen könnten, dass Deutschland seine Klimaziele einhält? Du hast ja gesagt, es geht auch um Strafzahlungen am Ende, das könnte also richtig teuer werden, wenn sich nichts tut.
Ja, und da kommt an dieser Stelle der Finanzminister Olaf Scholz ins Gespräch. Der hat gestern Abend ja auch am Koalitionsausschuss teilgenommen. Allerdings habe ich heute in den Erklärungen und Reaktionen auf das, was da klimapolitisch am Abend beschlossen wurde, nichts bis ja gar nichts zur finanziellen Seite der Klimaschutzpolitik gehört. Da gibt es aber etwa von Anja Weisgerber aus der CDU-Fraktion, der klimaschutzpolitischen Sprecherin, Vorschläge, dass man natürlich gerade in der Steuer- und Finanzpolitik was für den Klimaschutz tun könnte. Da sagt Anja Weisgerber, wir könnten doch zum Beispiel die energetische Gebäudesanierung, die könnten wir steuerlich fördern. Oder wir könnten auch diejenigen Verbraucher, diejenigen Autofahrer steuerlich bevorteilen, wenn sie sich dann entschließen, auf umweltfreundliche Antriebsmotoren bei ihren Autos umzusteigen. Das sind Vorschläge, die kommen aus der Unionsfraktion. Also da kann man vielleicht auch nochmal dieses Argument widerlegen. Ich habe es zwar eben selber gesagt, die Union liefert da zu wenig, wie man das Klima schützen kann. Das sind Vorschläge, die direkt von der CDU kommen. Ein anderer Vorschlag ist, der von verschiedenen Parteien immer wieder geäußert wird, die sogenannte CO2-Bepreisung, dass man also einfach Geld dafür bezahlt, je mehr CO2 man ausstößt, ob das Unternehmen sind, ob das Verbraucher sind. Und das könnte auch ganz, ganz enorm viel nützen, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen. Aber gerade an diesen CO2-Preis traut sich die Bundesregierung bislang nicht ran.
Da habe ich ein ganz schönes Beispiel, praktisches Beispiel. Philipp erzählt aus seinem Leben. Ich muss nach Zürich demnächst, in 2 Monaten. Wir haben ja jetzt alle ein schlechtes Gewissen wegen CO2-Fußabdruck. Und ich habe gesagt, nein, ich fliege auf keinen Fall, habe ich gesagt. Habe mir einen Zug rausgesucht oder raussuchen wollen. Bin bei 226 Euro ohne Reservierung gelandet und habe dann spaßeshalber geguckt, okay, was würde doch passieren, wenn ich fliege, und bin bei 102 Euro oder irgendwie sowas mit Germanwings gelandet. Also das kann ja nicht funktionieren. Und ich gebe es zu, ich habe dann am Ende doch den Flug gebucht.
Ja, und so geht das natürlich vielen. Und wie mit allen politischen Gebieten, auch Klimaschutz, wenn es zu viel Geld kostet, wird es keine Akzeptanz finden in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit. Und solange übrigens auch die politische Ebene zaudernd an dieses Thema herangeht, solange wird natürlich auch eine Gesellschaft nicht leicht zu überzeugen sein, wirklich klimapolitisch umzudenken. Also allein mit Appellen, ihr müsst aber, ihr sollt aber, wird das nicht funktionieren. Ja. Und das Fliegen ist natürlich ein ganz praktisches Beispiel. Käme dieser CO2-Preis, würde natürlich auch das Fliegen viel, viel teurer werden für den einzelnen Verbraucher, weil ja gerade beim Fliegen eben bekanntermaßen sehr viel Treibhausgase ausgestoßen werden. Umgekehrt aber würden Bahnfahrer davon profitieren. Es gibt ja auch Überlegungen, dass man das Ganze sozial abfedert, also für gerade für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, die ja auch von dieser CO2-Steuer dann betroffen werden, könnte es Ausgleichszahlungen geben. Da gibt es Fachpolitiker, die haben das alles schon durchgerechnet. Es müsste nur auch ernsthaft politisch diskutiert werden jetzt.
Also die Ideen sind da, jetzt geht es an die Umsetzung. Und vielleicht hilft dann ja da die Fridays for Future-Bewegung. Wir schauen da weiter drauf. Vielen Dank, Barbara.
Gerne, tschüss.
Tschüss. Und tschüss sage ich Ihnen jetzt auch. Wünsche ein ganz angenehmes Wochenende. Wenn Sie schreiben wollen, dann bitte an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, bis bald und ich sage es jetzt noch einmal. Tschüss.